Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.
Hallo Corinna.
Hallo Tanja.
Sag mal, kennst du eigentlich den Autoren Michael Brömmel?
Ich muss mal kurz überlegen, aber irgendwie klingelt bei mir da jetzt nichts. Hilf mir mal auf die Sprünge.
Ja, das ist ein Bremerhavener Autor und der hat schon 3 Bücher rausgebracht und bringt jetzt das 4. raus. Den hast du noch nie gesehen?
Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich habe auch kein Bild dazu. Was schreibt er denn für Bücher?
Kriminalromane. Die spielen auch in Bremerhaven, bis auf der erste. Das ist ein Bonner Kriminalroman. Und dann zieht der Hauptkommissar Oliver Schwers aber nach Bremerhaven um. Genauso wie Michael nach Bremerhaven gezogen ist, weil das nämlich seine Wahlheimat ist.
Ja.
Ja, und du kannst den Autoren wirklich, also wahrscheinlich bist du ihm auch schon mal begegnet.
Okay.
Weil er geht nämlich gerne zum Schreiben in eines unserer Cafés. Gern in die Alte Bürger, im Findus oder so. Da kann man ihn antreffen und dann sitzt er da in der Ecke mit seinem Laptop und schreibt an den nächsten spannenden Büchern.
Na, da muss ich ja aufpassen, dass ich mich unauffällig verhalte demnächst im Findus. Nicht, dass ich da noch irgendwie Protagonistin werde.
Ja, dann findest du dich im Buch wieder. Ja, wollen wir mal hören, weil er hat nämlich auch einen ganz spannenden Lebensweg beschritten, bevor er dann Autor wurde. Bist du neugierig?
Und sowas von.
Dann geht's los.
Okay, lass uns reinhören.
Bei mir zu Gast ist heute Michael Brömmel, Autor und Wahl-Bremerhavener. Hallo Michael.
Moin Tanja.
Du bist Krimi-Buchautor.
Das ist korrekt.
Aber du hast ja vorher etwas komplett anderes gemacht und hast einen ganz turbulenten Lebensweg. Also du warst mal Tischler, warst dann viel im Ausland. Was hast du alles gemacht? Magst du ein bisschen erzählen? Und eben auch, wo du geboren bist. Du bist ja, wie gesagt, kein waschechter Bremerhavener.
Nee, das bin ich tatsächlich nicht. Ich komme ursprünglich vom Niederrhein, vom schönen Niederrhein. Ja, aus der Ecke von Wesel. Das wird keiner wirklich kennen, macht aber auch nichts. Ist eine kleine Stadt und davon noch 15 Kilometer weiter östlich ein ganz kleines Dörfchen mit dem Namen Marienthal. Als ich da weggezogen bin, standen da vielleicht 15 Häuser oder sowas.
Das ist überschaubar, ja.
Das war übersichtlich. Ja, doch, man kannte sich. Naja, wie das da manchmal so ist, damals gab es noch eine Wehrpflicht und da gab es eigentlich nur die Option, die sogenannte Wehrdienst zu verweigern und dann Ersatzdienst zu machen. Zivildienst hieß das früher.
Ja.
Darauf war ich dann auch vorbereitet. Also ich war in der Schule, ich war im Gymnasium, wollte nicht wirklich zur Bundeswehr. Das war ja damals auch eine völlig andere Zeit. Heute würde meine Entscheidung vielleicht völlig anders ausfallen. Aber damals gab es zumindest aus meiner jugendlichen Perspektive diese Bedrohungslage, wie wir sie heute haben, nicht. Insofern wollte ich nicht zur Bundeswehr. Also wurde eine Verweigerung angestrebt. Dazu musste man eine Begründung schreiben, die dann vor Gericht im Zweifel verteidigt worden wäre, etc. Und während dieses Prozesses ist mir durch Zufall ein Artikel aufgefallen. Da wurde erläutert, dass jenseits des Zivildienstes auch die Möglichkeit besteht, so eine Art von aktivem Friedensdienst im Ausland zu machen, anstelle des Zivildienstes. Und das würde den gleichen Zweck erfüllen.
Okay.
Und dann habe ich mir das angeguckt. Dazu musste man eine Berufsausbildung haben.
Ja.
Am besten eine handwerkliche. Und da mein Onkel Zimmermann, Tischler und Zimmermann war und ich da öfter mal mitgeholfen habe, mir das eigentlich immer Spaß gemacht hat, habe ich überlegt, ja, warum eigentlich nicht? Dann hat dessen Sohn, in der Zwischenzeit hatte der die Tischlerei übernommen und ich bin dann da sozusagen der erste Lehrling geworden. Ich habe es letztendlich nicht bereut, also ich habe da ganz normale Lehre gemacht und meinen Gesellenbrief gemacht und bin dann auch noch ein Jahr in der Tischlerei dann geblieben. Und hatte dann allerdings im Vorfeld natürlich schon einen Vertrag gemacht mit dem damaligen Deutschen Entwicklungsdienst. Das bedeutete, nach Abschluss der Lehre und mindestens einem Gesellenjahr würde es ins Ausland gehen.
Ja.
Das ist dann tatsächlich auch so gekommen. Das war dann Lesotho, also ein kleiner Inselstaat innerhalb der Republik Südafrika, unabhängig, ehemalige britische Kronkolonie. Und dann bin ich dahin gegangen und habe da dann in einem Gründerzentrum mit 2 Dänen zusammen dortige Tischler unterstützt bei der Abwicklung von größeren Aufträgen.
Ja.
Die also zum Teil von den Vereinten Nationen kamen, zum Teil Aufträge von Regierungen oder größere Hotels, solche Geschichten. Da waren die nicht so wirklich darauf eingestellt und so ein paar Tricks und Ösen hatten die auch nicht gelernt. Es gab nicht sowas wie eine duale Berufsausbildung, wie wir die kennen. Insofern konnten wir da tatsächlich ganz gut mit anpacken und ich blieb der Tischlerei erhalten, was mir immer noch bis heute eigentlich noch Spaß macht.
Ja.
So ist das gekommen. Und so bin ich dann auch zum ersten Mal ins Ausland gegangen, nach Afrika. Und ja, weiß ich auch, wahrscheinlich habe ich da Blut geleckt, wie man so schön sagt. Ich habe nicht eine Sekunde bereut.
Du warst ja auch noch in anderen Staaten, Ländern, ne?
Danach, ja, ich bin dann erst wieder zurück nach Deutschland. Also ich habe erst noch ein halbes Jahr in Kenia gearbeitet, in Mombasa, direkt an der Küste, wo viele Geld bezahlen, um Urlaub zu machen. Da durfte ich unter Palmen arbeiten, das war wunderbar. Ich habe da nur eine neue Möbelkollektion entworfen in Ansätzen, nicht komplett, habe ich nicht ganz geschafft. Und zwar in einer Sheltered Workshop hieß das, oder heißt das bis heute. Das ist im Prinzip ja eine geschützte Werkstatt, bedeutet eine Werkstatt, in der Behinderte arbeiten.
Ja, Werkstatt für Menschen mit Behinderung, wie es bei uns heißt, WFWM.
Genau, Elbe-Weser-Werkstatt ist vielleicht vergleichbar, kann ich nicht genau sagen, aber so ungefähr. Also da waren Leute, die waren blind, taub, stumm, querschnittsgelähmt, also alles, was man sich so vorstellen konnte. Mhm. In dieser Tischlerei wurden dann Möbel hergestellt für die umliegenden Hotels.
Und dann?
Dann bin ich nach Deutschland zurück, weil ich tatsächlich auch noch studieren wollte. Ich wollte dann eigentlich politische Ökonomie studieren. Das gab es damals in Deutschland nicht. So dass ich dann in Berlin einen Studienplatz gekriegt habe für Politikwissenschaften. Und habe dann aber parallel dazu mit den Ökonomen viel gemacht.
Ja.
Und habe also mein ganzes Politikstudium, soweit es ging, auch auf Ökonomie ausgerichtet.
Ja.
So dass ich so ein bisschen in die Nähe dessen kam, was ich mir ursprünglich vorgenommen hatte.
Und was hast du dann gemacht nach dem Studium?
Ja, ich war noch gar nicht ganz fertig mit dem Studium. Da hat der Deutsche Entwicklungsdienst schon wieder bei mir angeklopft mit der Frage, ob ich nicht helfen könnte bei der Ausbildung von angehenden Entwicklungshelfern. Also der Vorbereitung von angehenden Entwicklungshelfern.
Ja.
Man musste damals 2-3 Monate in Berlin damals schon in einer speziellen Ausbildungsstätte sich mit Themen wie intercultureller Kommunikation und solchen Geschichten befassen. So spezielle Do's and Don'ts.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja wichtig. Ja.
In Zimbabwe, in wo auch immer, mit solchen Geschichten auseinandersetzen, der Geschichte des Kontinents und der einzelnen Länder etc. etc., um dann nicht komplett unvorbereitet aufzuschlagen. Parallel zur Sprachvorbereitung, die dann auch immer noch lief. So dass ich da dann auch angefangen habe, erst immer nur so quartalsweise.
Ja.
Weil ich eigentlich, A, ich musste meine Diplomarbeit noch schreiben und B, war ich eigentlich, hatte ich vorgesehen zu promovieren, hatte auch ein Thema und auch ein Prof, das war alles eigentlich eingetütet.
Ja.
Dann fragte mich aber der Deutsche Entwicklungsdienst irgendwann, ob ich nicht sozusagen eine volle Stelle haben wollte. Ja, dann stand ich da und dann habe ich überlegt, dann habe ich meinen Prof gefragt, was er denn meint und der sagte nur, weißt du was, so ein Berliner, ne? Weißt du was, wenn sie dir so eine Stelle anbieten, na, da kannst du als Politologe nicht Nein sagen. Ja, und dann habe ich die Stelle dann auch logischerweise angenommen und dann ist es auch zu keiner Promotion mehr gekommen. Der Laden hat mich so aufgesaugt, also da bin ich dann nicht mehr zugekommen. Macht aber nichts, ist okay.
Und wie kommst du dann da drauf, irgendwann Bücher zu schreiben?
Oh, das kam ja, dann bin ich ja erst mal wieder ins Ausland. Irgendwann wieder ein paar Mal, also nach Lesotho kam ja noch Kenia, kamen noch ein paar andere Länder.
Ja.
Also zwischendurch dann auch in Westafrika, also wo es dann, musste ja noch Französisch wieder dazulernen. Und ganz zum Schluss war ich in Benin, während meine Frau in Togo war, im Nachbarland.
Oh.
Und wir uns dann auch überlegt haben, erstmal, wie geht das denn jetzt eigentlich hier weiter? Was machen wir denn jetzt hier irgendwann mal? Weil wir näherten uns allmählich auch dem Rentenalter. Wir haben uns dann zunächst mal dazu entschieden, etwas frühzeitiger aus dem Berufsleben auszuscheiden.
Mhm.
Was ganz gut ging. Wir haben also nie so over the top gelebt. Also wir brauchten nie irgendwie einen Stern am Auto oder solche Kisten. Das hat uns nie interessiert. Insofern hatten wir Rücklagen, konnten also früher aufhören zu arbeiten und sind dann nach Bremerhaven gezogen.
Wie kamt ihr denn nach Bremerhaven?
Ich
meine, uns freut's natürlich.
Ja, das ist auch ja in gewisser Weise ein Zufall. Aber wir hatten uns überlegt, wir fahren mal von der polnischen Grenze entlang der nördlichen Küste Richtung Westen und gucken uns die Städte an.
Mhm.
Sind bis Emden gekommen und haben dann so mal überlegt, so Revue passieren lassen, was uns am besten gefallen hat. Und das war dann tatsächlich Bremerhaven.
Ja, guck.
Einmal, weil nicht so riesig.
Mhm.
B, nette Menschen. Wir sind also sehr freundlich aufgenommen worden, muss man sagen. Und die Mieten total niedrig.
Ja.
Also Lebenshaltungskosten niedrig. Das war für uns in gewisser Weise wichtig, weil wir erst noch, wage es kaum zu sagen, aber wir sind ja erst noch 4 Jahre mit unserem Segelboot unterwegs gewesen.
Das klingt wirklich fantastisch.
Ja. Wir sind praktisch von Holland über den Kanal nach England, dann die ganze englische Südküste.
Ja.
Von dort aus dann Wetterfenster abgewartet über die Biscaya nach Spanien. Von da aus die ganze Atlantikküste runter bis nach Portugal. Und dann haben wir überlegt, jetzt ist entweder Mittelmeer angesagt.
Ja.
Oder wir fahren weiter auf die Kanaren und dann von da aus in die Karibik.
Ja.
Da haben wir uns aber fürs Mittelmeer entschieden.
Mhm.
Der eine Grund ist der, wir waren ja beruflich sehr viel unterwegs.
Mhm.
Im außereuropäischen Ausland.
Ja.
Und eigentlich hatten wir da keine Lust mehr zu. Und wenn man in Europa bleibt, es gibt einen Riesenvorteil. Ich glaube, der wird Leuten nur dann bewusst, wenn sie viel im Ausland waren. Erstens nur eine Währung. Man ist sich permanent am Hin und Her wechseln.
Mhm.
Und zweitens nur eine SIM-Karte. Auch das ist sehr
hilfreich. Ja, das stimmt. Das ist viel wert.
Man muss uns immer wieder neu anfangen. Also das waren die Gründe. Dann sind wir in Griechenland gelandet. So. Und haben dann aber vorher, hatten wir uns schon überlegt, was machen wir eigentlich irgendwann, wenn wir jetzt aufgehört haben zu arbeiten und mit dem Segeln, das ist alles schön und gut, aber man will ja auch ein bisschen was für den Kopf tun. Und da fiel mir eben halt, meine Frau ist Malerin, aber bei mir war es halt das Schreiben eigentlich eher.
Ja.
Und ich bin damals so ein bisschen, heutzutage sagt man, getriggert worden. Und zwar von, damals war diese Geschichte mit den Panama Papers.
Mhm.
Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, das sie in ihrem Leben nicht mehr ausgeben können, dieses möglichst nicht versteuern wollen und das dann auch noch bei irgendwelchen obskuren Firmen deponieren, die dann an der Steuer vorbei dieses Geld vermehren. Das fand ich irgendwie sowas von ungerecht.
Ja.
Das kann nicht angehen. Das waren halt die Panama Papers. Und da gab es ja jede Menge an Material zu.
Mhm.
Das hat mir angeguckt, da könnte man einen Krimi von machen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, warum nicht? Ich habe ja schon mal Handwerk gelernt. Also traue ich mir auch zu, ein zweites Handwerk zu lernen. Und Schreiben ist in gewisser Weise auch ein Handwerk.
Und dann hast du dich hingesetzt und angefangen zu schreiben.
Dann habe ich mich hingesetzt und erstmal so Bücher gelesen. So, ich sag mal Titel, wie schreibe ich einen guten Krimi? Oder wie plottet man, wie strukturiert man, wie beschreibt man, was ist wichtig an einem Krimi, wie viel Wendungen braucht man. Und also es gibt ja jede Menge Literatur zu. Da habe ich mich mit befasst und dann kamen die ersten Schreibversuche und ich habe unheimlich viel wieder gelöscht. Aber so ist es beim Anfang. Und dann irgendwann habe ich dann aber tatsächlich den ersten Krimi angefangen und geschrieben und geschrieben. Und dann bin ich durch Zufall, war ich hier in Bremerhaven in der Stadtbibliothek auf einer Lesung. Im Hintergrund ist ja häufig dann so ein Büchertisch. Ne?
Mhm.
Und in diesem Fall war das dann, das war während der Corona-Zeit im Übrigen.
Ja.
Da stand dann vom Kellner Verlag ein Büchertisch und der Eigentümer des Kellner Verlages, der Herr Dotzauer, war selber dort. Und es kam dann alle 45 Minuten, ne, Corona-Zeit, lüften.
Ja.
Dann wurde gelüftet. Und dann habe ich gedacht, ach, ich schnack mal mit dem, mal gucken, ob der Interesse an sowas hat. Dann habe ich ihn gefragt, also verlegen Sie denn auch politische Romane und so? Ja, durchaus, gerne. Und worum geht's denn? Oder wo spielt der denn? Man muss dazu wissen, der Kellner Verlag sitzt in Bremen und verlegt eigentlich eher Bücher mit Nordbezug oder mit Bremen, Bremerhaven und Umgebung.
Mhm.
Umzu, sagt man hier.
Ja, genau.
Bezug. Insofern zuckte er etwas zusammen, als ich sagte, das ist ein Bonner Krimi. Und dann, das weiß ich jetzt. Worum geht's denn? Fragt er dann. Und dann habe ich ihm erklärt, worum es geht. Nämlich letztendlich in meinem Buch ja um illegale Parteienfinanzierung und Schmuggel von Bargeld aus dem Ausland nach Deutschland und so weiter unter Umgehung staatlicher Stellen. Und das finde ich aber interessant, sagt er. Das machen wir so. Wenn Sie soweit sind, dann schicken Sie mir doch mal die ersten zwei Kapitel. Ja, okay, das ist eine Ansage. Und dann habe ich also praktisch das Manuskript fertig gemacht, habe ihm dann die ersten zwei Kapitel geschickt. Und ich hatte am Tag drauf eine Antwort von ihm, ja, das können wir gerne machen. Hört sich interessant an.
Das ist ja Wahnsinn.
Erzähltalent. Ja, und
beim ersten Buch. Ich meine, hätte ja auch sein können, dass das niemand haben will.
Ja, genau.
Also kein Verlag haben will.
Ich habe da irre viel Schwein gehabt. Also ich kenne Schriftstellerkollegen, die
für die Tonne schreiben.
Die für die Tonne schreiben oder die dann irgendwann sagen, also das hat überhaupt keinen Zweck, ich mache jetzt selbst Verlag.
Ja.
Aber dann haben die natürlich kein Lektorat, die haben kein Korrektorat, die haben niemanden, der ihnen das Coverlayout macht. Das müssen die dann alles irgendwie selber organisieren,
ja,
und Leute engagieren. Und das geht ganz schnell in die Tausende, es sei denn, man macht es nicht. Also ein gutes Lektorat, da kostet eine Seite lekturieren von einem guten Lektor oder Lektorin. Mit 6-7 Euro ist man dabei. Und mein erstes Buch hat, wie viele Seiten? 350 oder sowas. Nee, 320 Seiten. 314 Seiten. Also 300 mal 6. Ja, da ist man schon schnell bei 2000
Euro. Und das ist nur das Lektorat.
Das ist nur das Lektorat. Ne? Also insofern habe ich da irre Schwein. Also Vertrag lag dabei, ganz normaler Vertrag, so wie man das kennt.
Aber du bist dann ja dem Verlag entgegengekommen und dein Hauptkommissar Oliver Schwers ist dann ja nach Bremerhaven gezogen im zweiten Buch, nicht wahr?
Das ist richtig, ja. Der Kellner Verlag in der Tat, der hatte mich dann so ein bisschen angefixt, weil ich habe dann auch gesagt, okay, macht ja Sinn, wenn der hier Bremen und umzu sozusagen seine Connections hat und die Buchhändler und so kennt, dann macht es ja Sinn, vielleicht den nächsten hier nach Bremerhaven zu verlegen. Und da durch Zufall, das ist wirklich ein Zufall, mein Hauptkommissar auch in Bonn, in der Nähe von Bonn, nämlich in Oberwinter, da gibt es tatsächlich einen Yachthafen, den gibt es wirklich.
Mhm.
Und da liegen auch Hausboote. Da wollte ich nämlich selber mal auf so ein Hausboot ziehen. Das war die Idee.
Okay.
Da der da auf einem Hausboot lebte, so ein Hausboot kann man ja auch umziehen. Das ist ja nicht das Problem. Da muss man dann nur Leute finden, die da mithelfen. Und technisch muss er natürlich, das glaube ich schon klar, aber in die Details bin ich ja nicht eingestiegen. Jedenfalls ist er dann umgezogen nach Bremerhaven und liegt seitdem im neuen Hafen im Jaich, nicht weit vom Boardinghaus und vom Bistro, weil da auch die Duschen und sowas alles sind.
Genau.
Na, da habe ich schon dran gedacht, wir waren ja segeln, also insofern weiß ich so ein bisschen, was und wo ein guter Liegeplatz ist. Und, naja, und die Waschmaschinen sind auch noch. Aber zweiter Punkt, das habe ich gedacht, ist vielleicht nicht verkehrt. Dann brauchte ich noch einen Grund, warum zieht er denn nach Bremerhaven? Und naja, in meinem ersten Krimi hatte er ja sich angelegt, beziehungsweise dafür gesorgt, dass sein Vorgesetzter, der dort also ziemlich deutliche rechte Tendenzen hatte, im Knast gelandet ist.
Mhm.
Und wie wir aber auch wissen, ist ja auch die Polizei sozusagen von der statistischen Normalverteilung betroffen. Bedeutet, es gibt mindestens so viel rechtsgesinnte Polizisten, wie es Prozent rechte Wähler gibt, sag ich jetzt mal.
Mhm.
Insofern gibt es durchaus auch dort Leute, die meinen, wenn man unter falsch verstandener Loyalität unter anderem auch, wenn man Kollegen in den Knast bringt, dann ist man ein Kameradenschwein.
Mhm.
Das ist dann manchmal so. Aber jedenfalls habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich ein ganz guter Grund, dann zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt woanders hin. Außerdem hatte seine Freundin ihn sozusagen die Freundschaft gekündigt. Wurde also auch nichts mehr. Also war klar, es gab also mindestens zwei Gründe wegzuziehen von Bonn. So ist er dann nach Bremerhaven gekommen, hat mit zwei Freunden sein Boot hier hingebracht und hatte damit schon gleich ein Haus. Also hat sich hier natürlich erstmal natürlich auf die Stelle beworben als Hauptkommissar und die dann aber auch bekommen.
Mhm. Das ist ja, du hast eben erwähnt, im Jaich, Boardinghaus, Bistro Übersee. Das sind ja wirklich reale Plätze, das denkst du dir ja nicht aus. Und ich beim Lesen gehe dann wirklich auch immer gedanklich mit durch die Straßen und so. Das ist immer ganz toll. Das ist eigentlich ein Reiseführer auch noch mit in deinem Buch drin.
So ein bisschen, ja. Ja, in der Tat. Da hat allerdings auch schon mal jemand geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das... Ich glaube, hierzu hat jemand genau so eine Bewertung abgegeben. Jedes Mal, wenn er das Buch in die Hand genommen hat, hat er erstmal Google geöffnet, Google Maps, um die Strecken zu verfolgen. Ist kein Bremerhavener.
Mhm.
Um dann ganz zum Schluss zu sagen, so jetzt habe ich mich so mit Bremerhaven befasst, also jetzt muss ich demnächst auch mal die Stadt besuchen.
Ach, das ist ja toll.
Ja, das fand ich auch nett. Das fand ich absolut nett.
Super.
Okay, ja, gut, das freut mich. Ja.
Sag mal den Titel von deinem zweiten Buch.
Das zweite Buch heißt Das Geflecht.
Und handelt wovon?
Da geht es, ja, das kam damals auch auf, ist heute leider immer noch aktuell. Nicht mehr ganz so auf der Tagesordnung, aber es geht um Missbrauch von Kindern durch Angehörige der unterschiedlichen Kirchen.
Mhm.
Oder ich sag mal Religionsgemeinschaften, weil nach allem, was ich recherchiert habe, gibt es das sowohl bei den Katholiken als auch bei den Protestanten. Im Grunde genommen in jeder Organisation, in der hauptsächlich Männer Macht über Kinder haben.
Mhm.
Also das hat im Grunde genommen nicht unbedingt was mit Religion zu tun. In diesem Fall mit Religion deswegen, weil ja gerade Religion oder Angehörige irgendwelcher Glaubensgemeinschaften sich ja auch noch auf einem moralisch besonders hohen Ross wähnen.
Ja.
Und dies zu demaskieren, finde ich richtig, finde ich wichtig. Das sind für mich sind das nichts anderes als Kriminelle.
Mhm.
Es ähnelt zum Teil, also unter bestimmten Bedingungen komme ich so nah an den Punkt, wie gesagt, es ist eigentlich eine kriminelle Organisation.
Mhm.
Das sage ich ganz bewusst. Ich weiß, dass ich mich damit auch der Kritik aussetze. Das ist dann so.
Ja.
Ja, aber was ich recherchiert habe, was ich da gesehen habe, das ist also, naja, also egal. Jedenfalls, da kriege ich schon wieder hohen Blutdruck, wenn ich darüber nachdenke.
Ich wollte gerade sagen, das belastet ja auch, wenn du so tief in ein Thema eintauchst. Also es triggert, aber ich könnte mir auch vorstellen, was dann zutage kommt. Das ist auch schon, ist schon harter Tobak.
Das, ja, es ist nicht wirklich angenehm. Das ist, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich muss gestehen, ich weiß auch nicht, wie wie Ermittler mit solchen Dingen umgehen, die mit Kinderpornografie zu tun haben. Mhm. Ich bin auch Schöffe hier am Landgericht und da war neulich auch ein Fall, da ging es auch um Kinderpornografie und man muss sich das dann leider auch angucken im Rahmen des Hauptverfahrens. Mhm. Und wir, das, wie soll ich das sagen, wir haben da nicht ganz so viel mit zu tun wie jemand, der ermittelt, der sich das möglicherweise x-mal angucken muss oder noch viel mehr davon. Ich muss gestehen, ich habe höchsten Respekt vor Leuten, die das ertragen müssen. Ja. Also das finde ich absolut schwierig. Also ich weiß es wirklich nicht. Also da kann ich nur meinen Hut vorziehen.
Kann man nur hoffen, dass es da gute Mediatoren gibt.
Ja, Mediatoren und also die brauchen, glaube ich, auch regelmäßig Abstand davon und irgendwelche psychische Betreuung oder so. Ja. Das glaube ich, dass man es auf Dauer aushält. Also, naja. Jedenfalls war das sozusagen Thema und das ging ja damals viel durch die Presse, aber ich bin immer noch der Meinung, dass vieles an vielen Menschen vorbeigeht und viele sich dann vielleicht auch nicht mehr mit befassen und manchmal ist dann ein Krimi ein ganz gutes Transportmittel.
Das eines zu vermitteln, ne?
Ja, genau. Na, einfach so als Transportmittel gesehen. Ja. Das ist so ein bisschen auch mein Ziel, dann vielleicht auch Menschen anzusprechen, die sich ansonsten mit dem Thema vielleicht gar nicht unbedingt befassen wollen.
Und das hat ja auch geklappt.
Das hat geklappt. Also das hat offensichtlich genug Realitätsbezug, sag ich mal, weil ich tatsächlich von einem Missbrauchsbeauftragten einer großen Landeskirche angesprochen worden bin über den Verlag mit der Frage, ob das ein realer Fall sei und er tätig werden müsse oder nicht.
Ja.
Habe ich gedacht, okay, dann kann ich nicht ganz so weit von der Wahrheit weg sein. Und es gab natürlich auch Gegenstimmen, ist ja klar, das ist dabei immer
Gibt
so.
Immer, ja.
Aber gut, jeder trägt die Schuhe, die ihm passen, sage ich mir.
Genau. Ja, und dann gab es den dritten Krimi.
Dann gab es den dritten, Moment, das kommt schon durch.
Was hat das System. Hauptkommissar Oliver Schwers da zu lösen gehabt?
Ja, da ging es, da habe ich mich auch wieder geärgert. Und zwar, wie soll ich das sagen, mich ärgert eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit, sage ich jetzt mal, oder auch stupide Ignoranz. Mhm. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Wenn es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dann finde ich, sollte man die schlicht und ergreifend zur Kenntnis nehmen und sich überlegen, welche Konsequenzen haben diese Erkenntnisse und wie können wir Probleme, die da aus wissenschaftlicher Sicht uns bei nächster Gelegenheit ansprechen werden, was können wir tun, um diese Probleme von vornherein irgendwie abzumildern, abzufedern, wie auch immer, oder die Probleme im Vorfeld zu lösen, dass sie gar nicht erst aufkommen.
Ja.
Meistens gibt die Wissenschaft dafür auch noch Hinweise. Aber dann hinzugehen und zu sagen, menschengemachter Klimawandel ist zwar wissenschaftlich belegt, seit 2007 wissen wir, der Mensch ist dafür verantwortlich, ursächlich und man kann auch was dagegen tun. Und wenn dann aber jemand sagt, nee, das ist dummes Zeug, dann frage ich mich, okay, wie kommt er jetzt bitte da drauf? Welche Gegenargumente hat er denn? Besonders interessant fand ich das, es gab so einen Koch.
Attila Hildmann.
Ja. Der hat offensichtlich, also scheinbar ein guter Rhetoriker, der hat also alle möglichen Leute hinter sich versammelt und einfach stumpf behauptet, das gibt's nicht. Die sind dem nachgelaufen wie die Lemminge und ich habe gedacht, kann doch wohl nicht wahr sein. Da steht ein Koch, der also nur wirklich keine Ahnung vom Klimawandel hat, jedenfalls also nicht mehr als 240 Wissenschaftler, die sich zu dem Thema abgestimmt haben, unterschiedlichster Disziplinen. Und der stellt sich dahin als Koch und sagt, das gebe ich nicht. Ich meine, das kann er ja machen, habe ich auch kein Problem mit.
Naja, da
aber wie man dem hinterherlaufen kann, das verstehe ich dann überhaupt nicht mehr. Das ist mir völlig schleierhaft. Jedenfalls hat mich das dann auch getriggert, das kann aber nicht wahr sein. Und dann habe ich so ein bisschen halt recherchiert und geguckt, mal gucken, da könnte man doch sicher auch einen Krimi von machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, geht. Und dann ist das System dabei herausgekommen, wo ich im Grunde genommen nur sozusagen diese zwei Seiten der Medaille beschreibe, wo eigentlich raus hervorgeht, es gibt Leute, die sind komplett wissenschaftsfeindlich, wie immer dem auch sei. Es gibt halt immer Leute, die stellen dann wilde Behauptungen auf, die sie nicht belegen und auch nicht belegen müssen, weil diese sogenannten sozialen Medien ja im Prinzip alles erlaubt. Die unterliegen ja keinerlei ethischer Kontrolle oder irgendeinem Presserat oder
genau,
nichts dergleichen. Die können reinschreiben, was sie wollen. Wenn man diesem Quark dann glaubt, dann ist man in der Tat, glaubt man an etwas. Mhm. Man weiß es nicht. Das Problem ist ja nur, dass viele eine sehr feste Meinung zu dem Thema haben und glauben, etwas zu wissen.
Ja.
Das ist das Problem.
Ja.
Ein kritischer Gläubiger, der weiß, dass er etwas glaubt.
Stimmt.
Und das ist ein Riesenunterschied.
Genau.
Und wir haben halt ein Problem mit denen, die glauben, etwas zu wissen.
Genau, und Gruppen hinter sich versammeln und laut sind. Und,
richtig.
Genau.
Das Interessante an der Geschichte ist ja immer, es gibt ja immer irgendwelche Leute, die sagen, das ist wunderbar, da können wir auch ein Geschäft mit.
Ja, stimmt. Das ist ja auch in dem Buch. Ja,
das finde ich auch so toll. Man kann
Merchandising.
Merchandising, nicht wahr? Also ich meine, Aluhüte kann man sich selber basteln. Mhm. Die kann man aber natürlich auch online bestellen heutzutage. Das ist keine Frage mehr. Ne? Ja. Oder
ist dann auch gleich wie so ein Parteiabzeichen.
Genau, alle sehen sich dann auch ähnlich. Ja, wer alles Aluhut trägt, ist sozusagen auf der gleichen Schiene. Und im Alleinbesitz der Wahrheit, beziehungsweise im Besitz der Wahrheit mit allen anderen Aluhutträgern ja, auf einer Ebene. Die gucken dann auch mal gerne an den Himmel. Wenn da Kondensstreifen auftauchen, stellen sie schnell irgendwo unter.
Weil oh ja, ganz gefährlich, ja.
Das ist ja unglaublich. Ne? Oder Leute, die dann auch noch hingehen und Barcodes für gefährlich halten und sich dann spezielle Stifte kaufen, um nach den Einkäufen dann, wenn sie zu Hause angekommen sind und vom Edeka Roter Sand erstmal ihre Einkäufe auf den Tisch legen und dann mit diesem speziellen Stift die Barcodes entschärfen, weil sie sagen, also es gibt ja bizarre Sachen, das gibt's überhaupt.
Jetzt denken vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du dir das ausgedacht hast, aber das ist ja real. Ja. Das kann man wirklich kaufen und es gibt diese Menschen, die das tun. Also,
ja, ja. Und es gibt vor allem Menschen, die das sofort erkennen und sagen, da kann man ein Geschäft mehr machen.
Mhm.
Und das war letztendlich meine Idee auch im System, das in diesem Buch das so einzubauen. Da gibt's halt auch diese Website Spiritus Sana, ne? Also der gesunde Geist auf Deutsch, habe ich mir überlegt, könnte die gut heißen. Die gibt's nicht wirklich, aber die ist zumindest meine Pseudoseite. Ich hoffe, die gibt's nicht mittlerweile. Also wenn, dann war ich jedenfalls der Erste, der sie da hingesetzt hat. Und da steckt halt jemand hinter, der frühzeitig erkennt, womit kann ich ein Geschäft machen und der dann auch natürlich gerne hingeht und dann sozusagen weitere Unwahrheiten in die Welt setzt auf seiner Website, die dann dazu führt, dass die Leute dazu verleitet werden, wieder irgendwas anderes zu kaufen, mit dem sie sich dann schützen können gegen irgendwelche Gefahren, die es gar nicht gibt.
Ich wollte gerade sagen, mit Angst kann man gut Geld machen.
Ja, ja, das ist ja das Prinzip letztendlich, dass im Grunde genommen arbeitet die Kirche ja nicht viel anders.
Das stimmt.
Die Angst vor der Hölle. Ja, die frühere Absolution konnte man ja eine Zeit lang auch erkaufen.
Das war sehr praktisch.
Richtig, genau. Ja, genauso wie es Hexen gab früher. Ne?
Mhm.
Und wie heißt es so schön heutzutage? Warum hat man uns vor den Hexen gewarnt, aber nicht vor denjenigen, die sie bei lebendigem Leibe verbrannt haben?
Mhm.
Sehr viel Wahres dran. Ja.
Ja, so ernste Themen. Mhm. Ich habe die Bücher selber gelesen, also ich kann unseren Zuhörern und Hörern verraten. Also es sind wirklich ernste Themen, aber es ist ein Krimi, der sich wunderbar lesen lässt. Man muss jetzt keine Sorge haben, dass das ganz düster und ganz sachlich und ganz trocken ist. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Und vor allem auch, ja, wenn du schon sagst, dass der eine Leser tatsächlich dann eine Bremerhaven-Reise auch in Betracht zieht oder vielleicht sogar schon hier war. Es ist wirklich so, man schlendert durch die Straßen und im Jaich, Avi, alte Bürger, das findet sich da alles wieder. Aber ich glaube, du bist schon wieder ganz umtriebig und arbeitest an deinem vierten Buch, oder?
Ja, das vierte Buch ist im Prinzip, also von meinem Schreibtisch runter, sagen wir mal, das Manuskript ist schon beim Verlag, das Lektorat ist auch schon gelaufen. Im Moment aber das Coverlayout gibt's auch schon, Klappentext und diesen ganzen Kram gibt's alle schon. Im Moment wird am Layout gearbeitet, Seitenumbruch, dieser ganze Kram. Mhm. Und das habe ich jetzt gestern tatsächlich per Mail bei mir eingefunden. Da muss ich jetzt diese Woche ran. Und fertig machen, erscheinen soll es im Oktober, November 2026.
Und auch wie wird wieder es heißen?
Beim Kellner Verlag. Es wird heißen Der Schatten. Auf der Rückseite steht dann Der Schatten der Insel. Aber der eigentliche Titel vorne auf der Vorderseite ist tatsächlich Der Schatten. Damit ist im Grunde genommen symbolisch gemeint ein Trauma, das sich im Hinterkopf eines Menschen befindet. Ein Trauma, das einen wie einen Schatten begleitet, den man aber nicht greifen kann.
Im Unterbewusstsein sozusagen.
Im Unterbewusstsein, ja. Versteckt in irgendeiner Ecke des Hirns.
Ja.
Und da geht es um schwarze Pädagogik, um Verschickungskinder, um traumatisiert von diesen Verschickungsreisen zurückkommen, weil sie in einem dieser Heime waren, die von Menschen geleitet wurden, die noch damals der Meinung waren, man müsse die Seele eines Kindes brechen, um es erziehen zu können.
Ja, es ist ein Albtraum.
Ja, es ist ein absoluter Albtraum. Es gibt da inzwischen, es wird zunehmend bekannter, soweit ich das beurteilen kann, dass es doch sehr viele von diesen Menschen gibt, die da traumatisiert wurden in der Nachkriegszeit, weil sie in bester Absicht in Kinderheimen waren, in denen sie eigentlich, ich sag mal, aufgepäppelt werden sollten, genau, weil sie vielleicht mangelernährt waren.
Ja.
Oder mit ihren Bronchialsystemen Probleme hatten, respiratorische Probleme, wie auch immer. Häufig von alleinerziehenden Müttern kamen, deren Männer im Krieg geblieben waren.
Mhm.
Die Mütter selber überfordert, vielleicht arbeitslos, keine Ahnung. Also alles schwierige Umstände. Und vom Hausarzt empfohlen, eine Kur oder so ein Aufenthalt 6 Wochen tut der Mutter gut, weil die mal 6 Wochen sich ein bisschen zurücklehnen kann, um selber wieder zu Kräften zu kommen.
Ja.
Tut dem Kind gut. So, und dann landet das Kind in einem dieser Heime, in denen Leute an der Macht sitzen, die tatsächlich nach diesem Motto Pädagogik verstehen, nämlich man muss die Seele eines Kindes brechen.
Ja.
Da sind viele Kinder traumatisiert worden, und weil die Methoden, die man dort zur Anwendung brachte, um Kinder zu erziehen, kann ich jetzt nur in Anführungsstriche setzen.
Sind bestialisch.
Das ist eher Dressieren als alles andere. Also es ist furchtbar. Jedenfalls wurden viele Kinder da traumatisiert, und ich finde, das ist ein Thema, mit dem wir uns eigentlich viel mehr befassen müssten. Wir müssten eigentlich viel mehr mit Menschen aus der Generation reden und fragen, ob die auch durch so eine Tortur gelaufen sind, weil viele ältere Menschen sind möglicherweise, haben die ein verschüttetes Trauma, wissen gar nichts davon, dass da in ihrem Hinterkopf irgendwas schlummert.
Tickende Zeitbombe, ja.
Viele kommen ja auch aus einer Generation, da sind Teil einer Generation, in der vielleicht der Gang zu einem Psychotherapeuten eher etwas Undenkbares ist.
Ja.
Weil man sagt, ich bin doch nicht verrückt, ich kann mich gut entsinnen, wenn ich an meine Eltern denke. Die wären nicht auf die Idee gekommen.
Nein.
Ja? Naja, sowas. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist auch so ein Thema, wo man eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit für braucht und eigentlich viel mehr mit Menschen darüber eigentlich mal reden muss. Und die brauchen vielleicht auch Hilfen und kommen jetzt vielleicht in eine Situation, wo, was weiß ich, der Hausarzt diagnostiziert dann, wissen Sie was, Frau XY oder Herr Z, es kann gut sein, dass da bei Ihnen eine Demenz im Anmarsch ist, und stellen sich darauf ein, dass Sie sich möglicherweise in ein Heim begeben müssen, in dem dann irgendwann andere Menschen für Sie Entscheidungen treffen. Und sowas kann dann, wenn man als Kind so ein Erlebnis hatte, wo man anderen ausgeliefert war und extrem schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann will man so eine Erfahrung im Alter nicht nochmal machen.
Genau, wissentlich, dass man wieder hilflos ist.
Ja, und das kann zu extremen Reaktionen führen.
Ja, also das spielt dann auch in der Gegenwart wieder, das Buch.
Das spielt in der Gegenwart.
Ja, also praktisch, was passieren kann, wenn so ein Traumata durch einen Trigger ausbricht oder was die Menschen dann für Befürchtungen haben, was ihnen bevorsteht und was sie dann tun.
Richtig, genau.
Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich freue mich drauf, dass der Oktober nicht mehr so lange hin ist. Ich sehe ja Michael ab und zu dann auch in der Alten Bürger in einem Café oder so, als du an dem Buch noch geschrieben hast, dann sitzt du da mit deinem Rechner und es sieht für mich dann immer ganz wirr aus mit deinen ganzen Randbemerkungen. Von daher freue ich mich sehr, dass du das vierte Werk fast vollendet hast oder jetzt vollendet hast und dass es dann im Oktober auf den Markt kommt. Wir werden in den Shownotes dann auch nochmal die Kontaktdaten vom Kellner Verlag angeben, dass man auch weiß, wo man das Buch vorbestellen kann und später auch kaufen kann.
Kann man auch in jeder Buchhandlung bewerben.
Ja, genau. Ich freue mich drauf und ich sage herzlichen Dank, dass du bei mir im Studio warst.
Ich habe mich zu bedanken, glaube ich. Vielen Dank, Tanja.
Also, tschüss.
Jupp, tschüss.
Spannend, oder?
Also ich bin ganz überrascht, vor allen Dingen auch, wie tiefgreifend der Autor recherchiert, um die Bücher zu schreiben. Also das hat mich schon sehr beeindruckt.
Ja, das stimmt. Und es liest sich wirklich hervorragend.
Ja, du hast die Bücher schon gelesen, richtig?
Ich habe sie inhaliert.
Okay, also ich glaube, mein nächster Gang ist tatsächlich zur Stadtbibliothek und ich weiß, dass dort 2 Bücher von ihm stehen.
Genau, die beiden Bremerhavener Kriminalromane »Das Geflecht« und »Das System«.
Und da werde ich mir einen schon mal von ausleihen und lesen.
Ich bin ganz sicher, dass du genauso begeistert sein wirst wie ich.
So, Tanja, ich muss jetzt los zur Stadtbibliothek.
Viel Spaß.
Bis dann. Tschüss.
Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.